Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Wer wird's? Die hier? Oder doch die? Das sind jeweils die Stadionlieder von Borussia Dortmund und vom FC Bayern München. Geht um die Frage, wer wird deutscher Meister? Eine Entscheidung von vielen an diesem Wochenende. Eine andere lautet Erdogan oder Kılıçdaroğlu.
Rauer, lauter, aggressiver. Es gibt keine Social Media Videos mehr von Kılıçdaroğlu aus der Küche, wo er so ganz bescheiden wie der nette Onkel rumsitzt und so, sondern jetzt ist es harte Rhetorik.
Präsidentschaftswahl, die Stichwahl in der Türkei steht an. Geht's da aktuell eigentlich nur noch um die Person oder auch um Inhalte? Das hört ihr heute bei uns. Außerdem bekommt ihr von uns erklärt, was die Pflegereform, die heute beschlossen wurde, genau bedeutet und was eigentlich in die Biotonne alles rein darf.
Gerade aus diesen Essensresten wird besonders gut Bioenergie hergestellt.
Ja, heute ist nämlich Tag der Biotonne. Auch hier gibt es ein kleines How-to am 26. Mai, an diesem Freitag.
Deutschlandfunk Nova.
Wir reden über die Pflege, denn heute hat der Bundestag große Veränderungen beschlossen und die betreffen mehr oder weniger alle Menschen in Deutschland, auch die, die nichts oder noch nichts mit Pflege zu tun haben. Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion mit den Infos. Was genau soll sich jetzt ändern?
Durch das neue Gesetz, das der Bundestag heute beschlossen hat, ändern sich vor allem zwei Sachen. Der erste Punkt ist, dass Menschen, die Angehörige pflegen und Menschen, die im Pflegeheim sind, mehr Geld bekommen, und zwar ungefähr 5% mehr. Und dann sind wir schon beim zweiten Punkt, was sich ändert. Dieses Geld muss ja irgendwo herkommen. Und deswegen wurde auch beschlossen, dass die Beiträge für die Pflegeversicherung für viele Menschen teurer werden.
Was heißt das genau? Vom Gehalt wird mehr abgezogen oder wie?
Genau, das betrifft alle, die in einer gesetzlichen Krankenversicherung sind. Für die ändert sich der Beitrag zur Pflegeversicherung. Im Moment werden vom Bruttogehalt 3,05% abgezogen, wenn man Kinder hat, beziehungsweise 3,4%, wenn man keine Kinder hat. Und für die meisten wird es jetzt mehr. Menschen, die keine Kinder haben, zahlen ab nächstem Monat dann 4%. Das sind bei einem Brutto von 4.000 Euro 24 Euro mehr im Monat. Menschen mit einem Kind zahlen 3,4%, Menschen mit zwei Kindern zahlen 3,15% brutto. Und wer drei Kinder oder noch mehr Kinder hat, für den wird es dann günstiger als vorher. Die zahlen dann weniger als 3%.
Warum hängt das von der Kinderanzahl denn ab, wie viel Geld man in die Pflege einzahlt?
Das Bundesverfassungsgericht hatte letztes Jahr geurteilt, dass Menschen, die viele Kinder haben, finanziell so stark belastet sind, dass das irgendwie ausgeglichen werden muss. Und dass es jetzt deswegen so sein sollte, dass man pro Kind mehr dann weniger Pflegeversicherung zahlt.
Und alle, die privat krankenversichert sind, für die gilt das alles nicht? Oder wie ist es?
Die zahlen die Pflegeversicherungen ein bisschen anders über feste Beiträge und die hängen davon ab, wann man eingestiegen ist, wie alt du bist, wie viel dein Arbeitgeber zuzahlt. Und für Privatversicherte gilt die Erhöhung mit diesen 9 Prozentpunkten nicht, aber auch bei denen steigen die Beiträge beziehungsweise sind die oft sogar schon gestiegen.
Bei der Pflege ist es im Endeffekt ja eigentlich so wie bei der Rente. Da sprechen wir drüber, so wie es gerade läuft, kann es eigentlich nicht weitergehen. Immer mehr Menschen sind pflegebedürftig, sind weniger Leute, die einzahlen. Ist denn jetzt das die Lösung, was man da heute beschlossen hat, einfach ein paar Prozentpunkte mehr zahlen und gut ist?
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat heute gesagt, dafür, dass Deutschland eins der Länder mit der ältesten Bevölkerung ist weltweit, läuft es besser als in anderen Ländern.
Wir haben sicherlich Defizite, aber lassen Sie sich versichert sein, die Art und Weise, wie in Deutschland die Pflege stattfindet, ist im Vergleich zu dem, was man leider anderswo beobachten muss, großartig, und das darf man auch nicht kleinreden.
So, ein bisschen Eigenlob, aber die Politik weiß tatsächlich, dass es nicht so weitergehen kann wie im Moment. Und das, was jetzt beschlossen wurde, sind nur erste Veränderungen. Es soll auch bald noch mehr passieren, damit dann mehr Geld für die Pflege da ist. SPD und Grüne wollten die Beiträge eigentlich schon jetzt stärker erhöhen, das wollte aber die FDP nicht.
Und diese höheren Beiträge jetzt, sorgen die denn dafür, dass sich in der Pflege viel verbessert in Zukunft?
Eine Sache, die sehr gelobt wird von allen, ist, dass pflegende Angehörige jetzt leichter Hilfe bekommen sollen, wenn sie mal frei brauchen. Aber die Opposition im Bundestag und auch Pflegeverbände kritisieren, dass diese 5%, die jetzt Pflegende und Menschen in Pflegeheimen mehr bekommen sollen, viel zu wenig sind, weil ja in den letzten Jahren alles viel teurer geworden ist. Und die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler, hat dem SWR gesagt, dass sie sich was anderes gewünscht hätte.
Was wir in diesem Gesetzentwurf vermissen, ist eine Idee, wie es übermorgen funktionieren kann. Wir hätten eine Dynamisierung zum Beispiel gefordert der jeweiligen Erhöhung, dass nicht die Bedürftigen immer wieder auf ein neues Gesetz warten müssen, sondern dass es einen gewissen Automatismus an bestimmten Regularien gibt, die eben die Erhöhung des Pflegegeldes und der jeweiligen Leistungen dann auch sichert.
Also Sie finden es problematisch, dass im neuen Gesetz konkrete Zahlen überall stehen, die man halt jetzt nicht flexibel angleichen kann.
Wir halten fest, der Bundestag hat heute ein neues Gesetz für die Pflege beschlossen. Die Pflegeversicherung, sie wird teurer, außer man hat viel Kinder, haben wir gelernt. Und Menschen, die pflegen oder gepflegt werden, die bekommen mehr Geld. Die Infos, die hatte Ann-Kathrin Horn für uns aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir reden über Müll. Denn bei Mülltrennung, also dem Thema, wo wir in Deutschland ja so angeblich weltmeisterlich unterwegs sind, da gibt's Luft nach oben und zwar besonders bei der Tonne, bei der wir manchmal die Luft anhalten, weil sie so schön müffelt, die Biotonne. Deshalb ist heute der erste Tag der Biotonne, ausgerufen von einem Bündnis aus Politik, Wirtschaft und von ein paar Verbänden. Und zum Glück ist Verena von Kaltz heute mitten in der Sendung dabei. Das ist ein Thema genau nach deinem Geschmack, oder?
Klar, es geht um echte Kreislaufwirtschaft, wenn es funktioniert. Dann spielen Bakterien und Pilze eine wichtige Rolle bei der ganzen Geschichte, weil sie dafür sorgen, dass der Biomüll umgewandelt wird in zum Beispiel Energie und Kompost und man eben am Ende gar keinen Müll mehr übrig hat, wenn es gut läuft, wie gesagt. Und das gefällt mir als Mikrobiologin natürlich besonders gut.
Das Problem ist ja, dass viele nicht genau wissen, was da eigentlich reingehört oder es eklig finden und deshalb keinen Biomüll sammeln. Und da soll der heutige Tag ja helfen. Ziel ist, dass mehr Biomüll gesammelt wird oder wie ist es?
Genau. Denn wie du sagst, es landet zu viel Biomüll im Restmüll. Das sagt das Umweltbundesamt, dass etwa die Hälfte von dem, was im Restmüll landet, eigentlich Biomüll ist. Mhm. Ungefähr 40%.
Okay, die Leute werfen also ihre Kartoffelschalen dann eher in Restmüll, weil es keinen Platz hat für eine Extratonne oder im Müllraum keine Biotonne steht.
Ja, genau. Das ist ja auch noch in vielen Fällen so, dass der Vermieter keine Biotonne bestellt hat. Mhm. Oder sie finden es eben eklig, weil es ja doch mal schnell anfängt zu stinken oder zu schimmeln oder weil sie einfach auch gar nicht wissen, was gehört denn jetzt in die Biotonne und was nicht.
Ja, Perspektivwechsel. Worüber freut sich die Biotonne?
Die freut sich über Obst- und Gemüsereste, also Kartoffelschalen, aber auch von Bananen, von Zitrusfrüchten auch. Da denkt man ja auch immer so, dürfen die da rein oder nicht? Ja, dürfen sie. Mhm. Kaffeesatz, Teebeutel, Eierschalen und auch jede Sorte von Lebensmittelresten.
Wenn sie gekocht sind, ja, nein.
Ja. Auf jeden Fall, auch wenn sie gekocht sind. Mhm. Das ist ja irgendwie sowas, was so rumwabert, dass man immer denkt, gekocht darf ja nicht, ja, weil sonst kommen die Ratten oder so. Das bezieht sich aber nur auf den eigenen Kompost im Garten. Mhm. Und in der Biotonne dürfen die da auf jeden Fall rein. Und da darf auch das verschimmelte Toastbrot rein und die abgelaufene Wurst, aber nur ohne Verpackung. Mhm. Denn gerade in diesen Lebensmitteln, da steckt total viel Energie drin. Das sagt Tanja Schweizer, die Informationskampagne Wir für Bio der Abfallgesellschaften mitgegründet hat.
Sind sogar wahnsinnig gern gesehen in der Biotonne. Gerade aus diesen Essensresten wird besonders gut Bioenergie hergestellt, also in dem Sinne Biogas. Und dieses Biogas wird wiederum weiterverarbeitet zu Strom und Wärme.
Dafür braucht es natürlich entsprechende Anlagen, um Biogas aus dem Biomüll herzustellen. Das haben noch nicht alle Abfallbetriebe. Und manche lassen das Zeug auch nur verrotten und machen daraus Kompost. Aber auch da stören die Lebensmittelreste eigentlich nicht.
Was passiert denn genau mit dem Biomüll, wenn der abgeholt wird aus dem Müllraum oder aus dem Hinterhof bei uns?
Also der wird gesammelt, dann wird er gesiebt, weil doch ziemlich viele sogenannte Störstoffe drin sind. Also Plastiktüten, Verpackungen, auch mal Metalldosen oder Glas, das gehört da alles nicht rein. Und die Reihenfolge ist dann, wenn es eine Biogasanlage gibt, dann wird der ganze Kladderadatsch erstmal da reingepackt und vergoren. Mhm. Das bedeutet, dass unter Luftabschluss die Bakterien da so richtig schön verstoffwechseln und rumrandalieren und den Biomüll abbauen und umbauen. Und dabei entsteht dann Methan und Kohlendioxid, also das Biogas, das dann genutzt werden
kann. Und dann alles fein oder gibt es da noch einen Rest, der übrig
bleibt? Nee, dieser Rest, den will man ja auch noch weiter verarbeiten. Das ist der sogenannte Gärrest. Und der wird zum Beispiel mit Grünschnitt vermischt und darf dann noch so ein paar Wochen vor sich hinrotten und geht dann als fertiger Kompost, vor allem in die Landwirtschaft, das hat mir Tanja Schweizer auch erzählt, und reduziert dort den Einsatz von zum Beispiel mineralischem Dünger. Aber nur, wenn er eine gute Qualität hat und keine Plastiktüten untergemischt sind.
Ja, Plastiktüten, da sprichst du was an. Also ich mag es natürlich nicht, wenn alles so an den Wänden rumwabert und am Deckel. Da musst du da immer alles sauber machen da. Deswegen gibt es diese Kompostbeutel, die dann, so wird mir zumindest gesagt, verrotten. Ist das okay?
Die sollen nicht in den Biomüll. Das ist irgendwie ziemlich absurd.
Ach so?
Also du kannst sie kaufen im Supermarkt. Ja. Ne? Und da steht dann schön drauf, wie du gesagt hast, sie sind abbaubar. Aber seit einiger Zeit wird es auch schon immer wieder gesagt, es dauert einfach viel länger, als der Biomüll in der Kompostierungsanlage drin ist, dass die abgebaut werden. Mhm. Und dann hast du auch noch am Ende so quasi Mikroplastik. Das will man eigentlich auch im Kompost nicht haben. Mhm. Und deswegen werden die schon von den Abfallanlagen aussortiert, wenn es irgendwie klappt. Also wenn man ehrlich ist, natürlich ist das praktischer mit so einem Beutel. Den kannst du irgendwie zubinden. Wenn du den dann irgendwie rausträgst, dann ist es nicht so glubschig und eklig. Mhm. Und auch reißfester als die Papiertüten, die du für den Kompost kaufen kannst. Aber man muss einfach sagen, Papiertüten sind einfach besser. Vor allem, wenn sie zu 100% aus
Altpapier bestehen. Hast du natürlich zu Hause, oder? Bei dir
ja, im Biomüll hast du. Aber ich finde auch, die sind relativ dick, ne? Das Papier ist relativ dick, deswegen weichen die bei mir eigentlich nicht so schnell raus auf. Und ich mache es eigentlich immer so, dass ich unten rein erstmal in den Eimer Zeitungspapier lege, dann die Papiertüte reinstecke und dann noch eine zerknüllte Zeitungspapierseite rein. Dann wird es auch nicht so matschig.
Das ist der Bioton-Schichtsalat, den du dann machst sozusagen. Verena von Keitz, toll. Haben wir wieder was gelernt? Können wir alle so nachmachen? Heute soll dieser Tag ja sensibilisieren auf das, was in den Biomüll reinkommt und was nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist die Frage des Wochenendes. Wer wird die Türkei in Zukunft regieren? Bleibt Erdogan mit seiner AKP an der Macht oder schafft es sein Herausforderer Kılıçdaroğlu und die CHP? Sonntag ist Stichwahl in der Türkei und bis dahin wird um jede Stimme gekämpft.
Wir wollen hier Menschen ansprechen, die uns bisher nicht gewählt haben und Unentschlossene. Eigentlich müssen wir nicht viel tun, denn die Fortschritte unter Recep Tayyip Erdogan sprechen für sich. Wir schildern den Bürgerinnen und Bürgern nur noch einmal, was er alles geleistet hat.
Das ist eine Wahlkämpferin der AKP. Sie ist Mitte 20 und scheint ziemlich überzeugt zu sein. Getroffen hat sie unser Türkei-Korrespondent Benjamin Weber. Benjamin, du bist in diesem Wahlkampf unterwegs gewesen. Geht es da gerade noch um Politik oder nur noch um die beiden Personen?
Ich würde sagen, beides. Der Herausforderer ist ja angetreten, hat Politik und Persönlichkeit verknüpft. Er ist als das genaue Gegenteil von Erdogan angetreten. Demokratisch, nicht korrupt, inklusiv. Das heißt, er will dem Präsidenten dann wieder Macht wegnehmen, das Parlament wieder stärken, die Justiz wieder unabhängig machen. Und das will er auch immer noch. Und jetzt vor der Stichwahl hat sich sein Schwerpunkt so ein bisschen verändert in Richtung nationalistische Politik. Jetzt geht es bei Kılıçdaroğlu viel um Geflüchtete in der Türkei. Und dass Erdogan die hier reingelassen hat und dass die eigentlich schnell wieder raus müssen und so weiter. Mhm. Bei Erdogan, mein Gefühl, würde ich sagen, muss der nicht mehr so stark die Leute inhaltlich von sich überzeugen. Der lag ja letztes Mal bei der ersten Runde schon knapp bei 50%. Und daher würde ich sagen, vertraut der eher schon so auf seinen Wählerblock und dass die schon wissen, was sie an ihm haben und was er halt eben alles bisher geleistet hat.
Und seine Partei, die AKP, ist das die Taktik, eben auf die bisherige Politik von Erdogan zu verweisen?
Also ist schon mein Eindruck, dass das die Taktik oder ein Teil der Taktik ist und dass das auch funktioniert. Also ich war ja eben da in Balıkesir, das ist so 3,5 Stunden von Istanbul entfernt, so eine kleinere Stadt. Und da haben wir mit einem alten Mann gesprochen auf so einem Wahlkampf-Event, der Erdogan wählt. Und dann haben wir ihn gefragt, warum? Und dann hat er gesagt, ja, also Erdogan hat diese Autobahnen gebaut, jetzt gibt es türkische E-Autos, also die in der Türkei produziert werden, der Flugzeugträger und so weiter. Und wir sind auch auf diese Autobahn gefahren, die ist wirklich schön und neu und da sind überall Mautstationen, da bezahlt man richtig viel Geld. Und dann haben wir ihn gefragt, können Sie sich diese Autobahn überhaupt leisten selber? Also fahren Sie wirklich auf diese Autobahn? Und da hat er gesagt, nee, ich nicht. Aber mein Enkel ja vielleicht mal irgendwann. Und das ist schon relativ bezeichnend dafür. Also normalerweise würde man denken, bei einer Inflation, Wirtschaftskrise und so weiter, da wäre die Regierung längst gefallen. Aber das ist hier nicht passiert. Und die AKP und Erdogan profitieren massiv davon, dass viele Menschen halt ihre Identität sehr, sehr stark mit diesem starken Erdogan, mit diesem auch religiösen Erdogan verknüpfen und dafür bereit sind, auch einiges in Kauf zu nehmen.
Und wenn er in seiner oder bei seinen Unterstützerinnen und Unterstützern so stark dasteht, warum gibt's dann sowas wie Fake-Video-Vorwürfe? Was ist an solchen Vorwürfen dran?
Also erstmal, dieser Fake-Video-Vorwurf, der trifft zu. Also es gab ein Wahlkampfvideo von dem Oppositionskandidaten Kılıçdaroğlu, wo die auf so einer Wiese stehen und alle anderen Politiker mit ihm zusammen aus seinem Bündnis so klatschen. Und da wurden dann so klatschende PKK-Kämpfer reingeschnitten, auch relativ schlecht, ehrlich gesagt. Es wurde benutzt, um Kılıçdaroğlu zu diskreditieren als Terrorist, der die Nation bedroht. Und das ist eben sowas, was Erdogan seit Jahren macht, seine politischen Gegner als Terroristen zu bezeichnen. Das macht er nicht nur bei parteipolitischen Gegnern, sondern auch bei unliebsamen JournalistInnen. Und selbst die LGBTQ-Szene ist im Wahlkampf, hat er als Perverse und als Terroristen bezeichnet. Und ich denke, dass dahinter steht so der Versuch, so eine Art Feindbild, eine permanente Bedrohung von außen zu kreieren, die sozusagen die Nation und diese geschlossene AKP-Wählerschaft bedroht, um eben die Leute bei Stange zu halten und so die Macht zu sichern, so würde ich das sagen.
Jetzt wird es noch ein bisschen rauer. Die Opposition versucht nämlich, die Nationalisten zu gewinnen, macht zum Beispiel Stimmung gegen Geflüchtete. Wie läuft der Wahlkampf gerade der Opposition ab?
Ja, genau, du hast schon gesagt, rauer, lauter, aggressiver. Es gibt keine Social-Media-Videos mehr von Kılıçdaroğlu aus der Küche, wo er so ganz bescheiden wie der nette Onkel rumsitzt und so, sondern jetzt ist es harte Rhetorik. Er hat versprochen, alle Flüchtlinge sofort aus der Türkei rauszuschaffen, wenn er Präsident wird, was auch so ein bisschen irgendwie gegen dieses Rechtsstaatlichkeitsversprechen geht, weil wie soll es funktionieren? Man kann nicht ohne gezwungene Deportation die Leute alle rauswerfen, wenn man einen Rechtsstaat machen will. Also das ist so ein bisschen, weiß ich nicht genau, schwer zu erklären. Aber die erste Runde hat eben gezeigt, es gibt in der Türkei offenbar ein Potenzial von nationalistischen WählerInnen, das größer ist als gedacht. Und die will er jetzt holen.
Wahlbeobachter rechnen Erdogan ja die besten Chancen zu, sagen, das wird er auch wieder gewinnen. Was könnte trotzdem für seinen Herausforderer sprechen?
Also ich denke, dass die Vision, dass Erdogan gehen könnte und die Türkei in sich in Richtung Demokratie entwickelt, für Kılıçdaroğlu spricht, immer noch, obwohl er diese sehr nationalistische Rhetorik an den Tag gelegt hat. Er muss es auf jeden Fall schaffen oder bis Sonntag geschafft haben, einerseits diese nationalistischen Wähler zu kriegen, ohne die kurdische Bevölkerung zu verprellen. Das darf man nämlich nicht vergessen. In den Kurdengebieten hat Kılıçdaroğlu sehr große Zustimmungswerte eingefahren. Das sehe ich als ganz großes Risiko, dass er die verliert und dass die jetzt nicht mehr hingehen. Denn diese nationalistischen Parteien, denen Kılıçdaroğlu gerade nach dem Mund redet, sage ich mal, das sind halt dezidiert antikurdische Parteien. Die wollen die kurdische Bevölkerung schön weiter unterdrücken und das ist eigentlich sehr gefährlich. Und was er auch machen muss, ist, er muss es jetzt auch hinbekommen, dass seine Partei, die CHP, wirklich an allen Wahlurnen Wahlbeobachter hinstellt. Denn es gibt einfach einen massiven Vorwurf von Wahlbetrug, der im Raum steht. Aus 7000 Wahllokalen, insgesamt gibt es 200.000 in der Türkei, aus 7000 Wahllokalen gibt es Betrugsvorwürfe und dann hat man das erst immer gar nicht so verstanden, weil die CHP vorher immer gesagt hat, naja, nee, wir haben schon an wirklich jeder Wahl ohne Leute von uns stehen und ihr könnt euch darauf verlassen, dass das, was wir sagen, dass das auch stimmt. Und dann nachher war dann so, hä, wie kann denn hier eigentlich so dieser, man stellt sich eben raus, die CHP hat eben nicht überall Leute stehen gehabt. So, und das muss er auf jeden Fall auch hinkriegen und ja, gut. Dann mal sehen.
Wir sind gespannt auf jeden Fall. Am Sonntag wird in der Türkei gewählt und die große Frage ist, wer wird nächster Präsident? Bleibt Erdogan oder kommt sein Herausforderer Kılıçdaroğlu an die Macht? Darüber haben wir gesprochen mit unserem Korrespondenten in der Türkei, mit Benjamin Weber.
Deutschlandfunk Nova.
Letzter Spieltag steht an, es wird richtig spannend, dann ist Schluss mit der Bundesliga und Stand jetzt hat der FC Bayern München gute Chancen auf die Meisterschaft.
Unser Ziel ist es, die Meisterschaft klar zu machen. Vielleicht ist es auch schöner, mit einem guten Spiel zu beenden, statt mit so einem schlechten Spiel.
Auf jeden Fall, Lea Schüller sagt das so, am Ende des Wochenendes wissen wir dann, wer Bayern ja vielleicht noch die Meisterschaft streitig gemacht hat. Es könnte der VfL Wolfsburg sein. Stefanie Batschik wird sich das alles reinziehen. Sie ist ARD-Sportreporterin und jetzt mit mir verbunden. Grüß dich, Stefanie.
Hallo, Thilo.
Was müsste passieren, damit Bayern nicht Meister wird?
Also die Bayern haben ja 2 Punkte Vorsprung in der Tabelle. Das heißt, verlieren sie oder sie spielen unentschieden gegen Turbine Potsdam, gegen den Tabellenletzten. Potsdam ja schon abgestiegen. Und gleichzeitig gewinnt der VfL Wolfsburg, das ist die Voraussetzung, gegen den SC Freiburg. Dann müssten die Bayern da nochmal zittern und dann wird es nichts mit der Meisterschaft. Man muss dazu auch wissen, der VfL Wolfsburg hat die bessere Tordifferenz. Das holen die Bayern auch tatsächlich nicht mehr ein. Und die Bayern hätten ja vergangenes Wochenende alle schon klar machen können. Haben, wie die Männer auch, Punkte liegen lassen. 0-0 gegen Bayer Leverkusen haben die Frauen gespielt und es dann nochmal spannend gemacht. Und vielleicht nochmal so als kleiner Funfact am Rande, das letzte Mal, dass so ein Doppeltitel drin gewesen ist, eine Doppelmeisterschaft bei den Bayern, Herren und Frauen. Es war 2021.
Oh.
Gar nicht so lange her, vor 2 Jahren.
Aber man kann festhalten, es läuft für die Frauen von das FC Bayern München, letzte Spiele 15 Mal gewonnen, einmal unentschieden gespielt. Was kann denn dieses Team besser als die Herren?
Spiele kontrollieren, ganz einfach. Also ja, in der letzten Saison habe ich mal geschaut, bei den Herren waren es am Ende 4 Unentschieden weniger. Unterm Strich jetzt 8 Unentschieden, 5 Niederlagen. Bei den Männern, die ja so eine Klasse im Kader haben, so eine Qualität, spricht das schon eine ganz eindeutige Sprache. Sie haben sich zum Beispiel zuletzt beim 1-3 gegen Leipzig diese ganz empfindliche Niederlage auskontern lassen, weil sie es eben nicht kontrolliert haben, vernünftig. Und das machen die Frauen insgesamt besser. Die sind dann auch mal ausgerutscht, zum Beispiel im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Wolfsburg. Da haben sie mit 0-5 verloren, aber in der Liga haben sie performt. Und für mich war tatsächlich die interessanteste Statistik die, es gibt ja 22 Spieltage bei den Frauen, dass die Bayern nach 11 Spieltagen nur Dritter waren. 8 Punkte hinter Wolfsburg. Und ich meine, das ist harte Arbeit. Das steht für ein gut funktionierendes Team, so durchzustarten. Und was sie jetzt brauchen, das ist diese, ja, von mir eben gerade schon besagte Ruhe. Einfach den Kopf frei zu halten und das dann auch im letzten Spiel durchzuziehen. Was man, glaube ich, bei den Männern, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das funktioniert am Wochenende.
Ja, die Frauen rocken den Süden dann vielleicht doch eher als die Männer. Wir werden es mitbekommen, die Saison ist am Sonntag rum in der Bundesliga der Frauen. Eins steht fest, es gab ordentlich Rekorde, haben wir ja auch mitbekommen. Bei einem Spiel des 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt waren es ja, glaube ich, knapp 30.000, die im Stadion mit dabei waren. Dann nochmal der Rekord beim DFB-Pokalfinale. Wie fällt denn dein Fazit aus?
Ja, also die Rekorde sprichst du ja schon an. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass der Frauenfußball zieht, dass ZuschauerInnen ins Stadion kommen und dann, wenn man sich das Ganze sportlich anschaut, oben ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das ist toll, das ist unterhaltsam. Es geht bis zum letzten Spieltag. Die zwei, die immer oben mit dabei sind, sind halt Wolfsburg und Bayern. Aber dann hast du halt auch eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt immer mittendrin. Die haben auch gekämpft, waren da auch so in den Top 3, ehe sich die zwei oben abgesetzt haben. Und vielleicht auch mal noch einen Blick auf die deutschen Nationalspielerinnen. Natürlich kommen viele von den großen Vereinen, aber so Teams wie Freiburg, Hoffenheim, Frankfurt, die entwickeln auch Spielerinnen, locken Spielerinnen aus dem Ausland, also wirklich tolle Talente nach Deutschland. Das ist super. Und für mich, die ja in Berlin beheimatet ist, das ist die größte Überraschung tatsächlich, der Abstieg von Turbine Potsdam, einst Champions League-Siegerinnen, Meisterinnen. Nach 26 Jahren sind die abgestiegen, weil da so viel Misswirtschaft betrieben worden ist die letzten Jahre. Das war, also so hart hätte ich es niemals eingeschätzt. Aber das ist schon krass zu sehen, weil das ist fast, glaube ich, das einzige Team in der Bundesliga, das keine richtige Unterstützung hat von einem Herrenverein, wo da kein Herrenverein dahinter steht. Und da sieht man mal, was das ausmachen kann.
Und das sind ja auch Schlachten, die da gespielt wurden, auch mit Turbine Potsdam in der Vergangenheit. Eigentlich schade, dass das dann weg ist zur neuen Saison. Wo siehst du denn da noch Entwicklungsmöglichkeiten im Frauenfußball? Sagst du, das läuft jetzt auf einem guten Level, auch mit den ZuschauerInnen-Rekorden? Oder was könnte besser?
Also was auf jeden Fall gut läuft, ist, ich habe schon den Eindruck, es ist egal, ob Mädchen oder Jungs, Männer oder Frauen, man fängt an, sich zu identifizieren mit den Frauen. Also ich habe mich auch mal umgehört, gerade bei den Jüngeren, die sagen dann, hey, wir haben uns auch mal ein Trikot gekauft von einer Alexandra Popp. Mhm. Das ist halt vorher nicht der Fall gewesen. Oder auch, dass so eine Rekordkulisse dann zustande kommt beim DFB-Pokalfinale. Da weiß ich, da waren die Klagen immer groß von wegen, es ist zu wenig Werbung. Und dieses Mal war das einfach alles da. Man hat dafür gesorgt, dass die ZuschauerInnen ins Stadion kommen nach Köln. Und es gibt für die neue Saison einen neuen TV-Vertrag, also der geht bis zur Saison 2026/27. Das heißt, die Spiele haben alle eine eigene Anstoßzeit, werden bei diversen TV-Sendern gezeigt und die Erlöse steigen um 1.600% auf 5,175 Millionen Euro pro Saison. Ich meine, alleine daran kann man ja schon sehen, wir kommen langsam weiter, peu à peu. Aber es kommt immer mehr in der Normalität an, dass der Frauenfußball eben auch toll ist, dass man sich das anschauen kann. Und ich finde besonders toll, dass es auch in den sozialen Medien einfach stattfindet, dass die Highlights da greifbarer sind. Wir sind da auf einem guten Weg.
Das ist gut. Und am Wochenende wird es nochmal richtig spannend bei den Frauen. Sonntag ist Schluss. Und dann wird Bilanz gezogen. Wer wird Meister FC Bayern München oder vielleicht doch der VfL Wolfsburg? Wir werden es sehen. Stefanie Bartschik wird mit dabei sein. Sie ist Sportreporterin, kommentiert unter anderem auch Spiele für die Sportschau. Stefanie, ganz lieben Dank dafür. Schönes Wochenende wünsche ich dir.
Das wünsche ich dir auch.
Deutschlandfunk Nova.
Was macht das mit euch? Wenn es klingelt, steht eine Nummer, die man nicht kennt. Geht ihr ran oder nicht? Vollstes Verständnis, wenn ihr das ignoriert an dieser Stelle und sagt, da kenne ich einfach keine Nummer, da gehe ich nicht ran. Es ist am anderen Ende, ja, weiß man auch nicht, was einen da so erwartet. Man ist aber vielleicht auch schon so ein bisschen nervös, wenn es klingelt und man weiß, wer da anruft und sieht dann, ach, das ist die Person und das nennt sich Telefonphobie. Egal, ob der Anrufer bekannt ist oder nicht, was sind die Gründe, dass man nicht ans Telefon geht? Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahlmann sagt es uns, wenn er rangeht.
Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
So klingt's immer häufiger, wenn wir versuchen, jemanden anzurufen. Und das nicht, weil die gewünschten GesprächspartnerInnen wirklich nicht erreichbar sind, sondern weil sie einfach nicht drangehen. Viele haben keinen Bock mehr zu telefonieren. Jede fünfte Person zwischen 12 und 19 Jahren versucht zu vermeiden, überhaupt telefonieren zu müssen.
mit den mobilen Endgeräten, dem Smartphone, gibt es eine Vielzahl von ganz anderen Kommunikationswegen, die wir vermeintlich einfacher und vor allem auch zeitunabhängiger nutzen können. Das heißt, wenn ich ein Anliegen habe, dann kann ich das formulieren und entweder in Chat schreiben oder eine E-Mail verfassen und bin da auch zeitlich überhaupt gar nicht mehr gebunden.
Das sagt Dr. Nadine Wolf, Oberärztin an der Klinik für Allgemeinpsychiatrie am Universitätsklinikum Heidelberg. Ist ja auch logisch. Also wieso soll ich denn am Telefon Rede und Antwort stehen, wenn ich mit den Gedanken gerade ganz woanders bin und mir auch einfach in Ruhe eine Antwort überlegen kann? Und das, wann ich es will. Neben der, naja, nennen wir es mal Selbstbestimmtheit, spielt bei einigen aber auch noch was anderes eine Rolle. Richtige Angst vor dem Telefon. Unter den Hashtags Telefonangst oder Telefonphobie sprechen bei TikTok viele darüber. Zum Beispiel die Schauspielerin Maisha Pingel.
Ich hätte mich einfach schon längst mal fertig machen müssen. Stattdessen sitze ich hier und bibber die ganze Zeit so, bin aufgeregt und druck's rum, weil ich wo anrufen muss. Und ich kann das nicht. Ich weiß nicht wieso. Ich finde Telefonieren so schrecklich. Das ist so schlimm. Warum ist das so? Warum bin ich vor Telefonaten so aufgeregt? Das gibt's gar nicht.
Ja, wieso ist das so? Die Antwort steckt mal wieder in unserem Kopf. Wir machen uns einfach zu viele Gedanken, sagt die Ärztin für Allgemeinpsychiatrie.
Ist er darauf vorbereitet, dass ich anrufe? Kann ich mein Anliegen sprachlich formulieren? Kann er das vielleicht mein Anliegen gar nicht nachvollziehen? Denkt er negativ über mich? Stellt er mir vielleicht Rückfragen, auf die ich nicht antworten kann? Das ist so eine Blackbox ein Stück weit für mich. Und ich muss dort flexibel und spontan reagieren können. Und mit den Smartphones und der zeitunabhängigen Kommunikation wird das gar nicht mehr so geübt.
Ja klar, also wenn ich einen Kumpel fragen will, ob er am Abend Zeit hat oder bei der Familie fürs nächste Fest absage, dann mache ich das ja auch per Nachricht. Wieso sollte ich unnötig telefonieren und dadurch Gefahr laufen, bei unliebsamen Gegenfragen blöd auszusehen? Aber dadurch und durch Chats und Sprachnachrichten verlernen wir teilweise spontan auf Dinge reagieren zu können. Trotzdem können wir im direkten Gespräch, also von Face to Face, doch noch miteinander reden. Mit einem Unterschied.
Ich sehe auch zum Beispiel nicht, wie der andere reagiert. Mimik und Gestik zum Beispiel ist ausgeschaltet. Ich muss alleine durch die Stimme und wie er reagiert sprachlich erfassen, wie kommt mein Anliegen bei dem anderen an. Und das kann natürlich auch Angst erzeugen.
Aber egal, wie ungern wir telefonieren, es lässt sich eben nicht immer vermeiden. Deshalb sollten gerade diejenigen, die wirklich damit strugglen, diese Telefonangst überwinden. Und jetzt die schlechte Nachricht, das geht nur durchs Üben. Also, ihr ahnt es schon, durchs Telefonieren. Und da sollten wir mit kleinen Schritten anfangen.
Am besten so, dass ich mich nicht gleich überfordere, sondern gleich klein anzufangen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sonst immer meinen Tisch im Restaurant per Smartphone bestellt habe oder per E-Mail, nehme ich mir vor, in diesem Restaurant anzurufen. Das ist eine kleine, überschaubare Situation. Ich weiß auch mehr oder weniger, wie der andere reagieren wird, aber trotzdem komme ich in die Übung und kann diese Situation einfach ausprobieren für mich.
Und bei besonders schwierigen Telefonaten hilft, sich vorher zu überlegen, was könnten mögliche Rückfragen sein, wie könnte der oder die andere reagieren und wie reagiere ich dann. Dann wird diese Blackbox, also das Ungewisse, etwas berechenbarer. Die Schauspielerin Maisha Pingel hat es übrigens auch geschafft.
Ich habe telefoniert gerade, Leute. Ich habe mich auch versprochen. Aber egal, ich habe es gemacht. Ich habe es hinter mich gemacht. Ich habe es geschafft.
Und sie war hörbar glücklich darüber. Eine klinisch-psychologische Diagnose für die Telefonangst gibt es noch nicht. Und auch nicht alle Menschen, die nicht gerne telefonieren, haben jetzt direkt eine Telefonphobie. Manchmal haben wir eben auch einfach keine Zeit oder vielleicht auch einfach mal keine Lust auf ein anstrengendes Telefonat. Und das ist ja auch völlig okay.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.